Ich grüße euch herzlich heute Abend zum dritten Mal, einige zum ersten Mal, und lade euch gleich wieder ein zu einer geistigen Schnitzeljagd. Dass ihr einige Zeit jetzt mit mir zusammen auf die Reise geht, gedanklich, einige Dinge mal durch den Kopf euch gehen lasst und mit mir zusammen diesem Thema auf die Spur kommt, diesem geheimnisvollen Jesus auf die Spur kommt. Jesus, wer war er? Was ist dran an ihm? Warum fasziniert er die Menschen? In den Statements, die wir eben gehört haben, die ja hier von der Uni live gezapft sind, von einigen Kommilitonen, da hat man schon so ein bisschen von dieser Faszination gespürt, dass viele Menschen sagen, wer auch immer dieser Jesus war, er war auf jeden Fall integer, eine ganz glaubwürdige Person. Er hat konsequent gelebt, was er gedacht und gesagt hat. Und von ihm geht so eine Kraft aus. Hoffnung. Bei ihm kann man Hoffnung schöpfen. Dieser Jesus ist faszinierend. Es war auch eine kritische Stimme dabei. Ich habe eigentlich mit ein paar mehr gerechnet. Fasziniert er? Dahinter höre ich so ein bisschen die Frage, was weiß man eigentlich genaues über ihn? Ist das nicht alles nur Story? Ist das nicht alles von irgendwelchen frommen Leuten schön ausgedacht? Und wirklich, war das alles ganz anders? Diesen Fragen, diesen Dingen, wollen wir heute Abend so ein bisschen auf die Spur kommen. Jesus, wer war er wirklich? Geboren wurde er in einem kleinen, unbedeutenden Bauerndorf. Aufgewachsen ist er in einem anderen. Er war das Kind einfacher Leute. Er wurde wahrscheinlich schon als junger Mensch Zimmermann, hat also irgendwelche Stühle, Tische, Häuser gebaut und blieb das, bis er ungefähr 30 Jahre alt war. Dann wurde er Wanderprediger. Er besaß keine akademische Ausbildung, er hatte kein Büro, kein Computer, kein Telefon, er reiste nie weiter als 300 Kilometer von dem Ort, an dem er geboren wurde. Er schrieb kein Buch, er sammelte keine Truppen, er führte kein Heer an. Als er noch ein junger Mann war, wandte sich die öffentliche Meinung gegen ihn und besonders die politische Führung. Ein Freund verriet ihn an die Behörden, er wurde verhaftet, alle seine Begleiter ließen ihn im Stich, in einem nächtlichen Blitzverfahren wurde er zum Tode verurteilt. Er wurde schwer gefoltert und am folgenden Tag, wie ein Verbrecher zwischen anderen Verbrechern, an ein Kreuz genagelt. Während er starb, würfelten seine Henker um das Einzige, was er besaß, seine Kleidung. Fast 2000 Jahre sind seitdem vergangen. Viele Menschen sind seitdem gekommen und gegangen. Große Politiker, Heerführer, Revolutionäre, Erfinder, Entdecker, Ärzte. Aber keiner ist wie er. Obwohl er keine Armee geführt hat, hat niemand so viele Gegner überwunden und verändert wie er. Ohne Waffen, ohne Gewalt. Allein durch Worte und vor allem durch Liebe. Und obwohl er keine Schule oder Universität gegründet hat, hat kein Mensch so viele Schülerinnen und Schüler wie er. Und obwohl er kein Arzt und auch kein Psychologe war, bezeugen so viele Menschen durch ihn verändert und auch geheilt worden zu sein, wie es von keinem anderen Menschen behauptet wird. Und obwohl er selbst kein Buch verfasst hat und keine einzige Zeile offenbar geschrieben hat, sind über ihn so viele Bücher geschrieben worden wie über keinen anderen Menschen. Und die wichtigsten Zeugnisse über ihn, die sogenannten Evangelien und das Neue Testament, ist das meistverbreitete und meistübersetzte Buch der Welt. Wer ist dieser Jesus? Was ist sein Geheimnis? Was steckt dahinter? Bevor wir dieser Frage auf den Grund gehen, möchte ich eine andere zwischenschieben, die auch schon in diesen Statements im Prinzip ausgedrückt worden ist. Ist das vielleicht alles eine ganz tolle Geschichte? Ist das vielleicht ein super erfundenes Märchen? Oder gibt es Gründe, historische Gründe, die uns nahelegen, zu glauben, dass dieser Jesus, so wie ich ihn eben skizziert habe, wirklich gelebt hat? Vor einigen Jahren hat es im Nachrichtenmagazin Der Spiegel eine Serie gegeben zu dieser Frage. Wer war Jesus? Und diese Serie kam zu dem Schluss, ich zitiere wörtlich, über Jesus weiß man wenig, fast nichts. Nun ist der Spiegel keine wissenschaftliche Publikation, auch keine theologische Publikation. Und er referiert auch nicht unbedingt Mehrheitsmeinungen, sondern mit Vorliebe in manchen Fällen, jedenfalls gerade wenn es religiöse Fragen sind, Extrempositionen. Und das gilt auch für dieses Zitat. Aber er enthält auch eine ganze Menge von dem, was populärwissenschaftlich verbreitet ist. Und deshalb möchte ich mich mal auf diese Serie immer wieder beziehen jetzt, in dem, was ich sage. Weil das Gedanken und Argumente sind, die viele von uns irgendwo kennengelernt haben und die in unseren Köpfen rumschwirren. Der oder die Autoren, wahrscheinlich waren es mehrere, denn es sind sehr umfangreiche Artikel, begehen einen ganz prinzipiellen Fehler, der ganz häufig in diesen Diskussionen begangen wird. Und zwar beschäftigen sie sich nicht mit der Frage, wie überhaupt historisch gearbeitet wird und wie wir überhaupt mit den Dingen, die im Altertum, also vor 2000 Jahren passiert sind, umgehen. Sie beschäftigen sich nicht mit der grundsätzlichen Überlieferungssituation. Ich möchte das mal ganz kurz an einigen Beispielen tun. Zum Beispiel ist uns allen bekannt Julius Caesar, eine nicht ganz unwichtige Person der Antike. Wenn wir dieselben Maßstäbe anlegen, die die Autoren dieser Spiegelserie an die Frage der Historizität Jesu anlegen, dann müssten wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir über Julius Caesar nicht mehr wissen, als wir dem 30-bändigen Werk von Goscinny und Oderzo entnehmen können, das unter dem Titel Asterix und Obelix veröffentlicht wurde. Konkret, von Caesar sind zwei Bücher überliefert, die er selbst geschrieben hat. Einmal De Bello Gallico und dann De Bello Civili, also der Gallische Krieg und der Bürgerkrieg. Die gesamte Anzahl von Handschriften, die man von diesen Büchern hat, das heißt alles Quellenmaterial, was vor dem Buchdruck, der ja im 15. Jahrhundert stattfand, also erfunden wurde, durch Gutenberg, also alles, was vor dem 15. Jahrhundert an Handschriftmaterial heute noch erhalten ist aus dieser Zeit, das sind insgesamt von Julius Caesar 10 Handschriften. 10 Handschriften. Und die älteste Handschrift, die wir haben, datiert etwa im Jahr 900 nach Christus. Das ist also eine ganz späte Abschrift von einer langen Überlieferungskette von dem, was Julius Caesar mal 950 oder noch mehr Jahre vorher geschrieben hat. Das Original ist natürlich völlig in der Geschichte versunken und verloren. Wir haben eine zeitliche Differenz von etwa 950 Jahren zwischen Original und der ältesten Handschrift, die heute noch da ist. Julius Caesar ist ja 44 vor Christus ermordet worden. So ergibt sich diese lange Distanz. Diese Quellenlage, eine Handvoll oder ein Dutzend Handschriften und eine zeitliche Distanz von ungefähr 900 oder 1000 Jahren ist typisch für antike Quellen. Typisch etwa für den Historiker Tacitus, der um 100 nach Christus geschrieben hat. Von ihm existieren 20 Kopien, die älteste 1000 nach Christus erstellt. Ähnlich handelt es sich mit den römischen Geschichtsschreibern, alle aus der Zeit um Jesus herum, Livius, Plinius, Suetonius. Immer nur eine Handvoll Handschriften, und dann etwa 800, 900 oder 1200 Jahre zwischen Original und dem ältesten Dokument, das heute noch vorliegt. Noch schlechter bestellt ist es mit den griechischen Schreibern, Herodot, Aristoteles und Plato. Von Plato zum Beispiel liegen nur 7 Handschriften vor. Die älteste ist 1200 Jahre jünger als das Original. Trotzdem bezweifelt niemand, dass Caesar De Bello Gallico geschrieben hat. Und wir lesen das in der Schule, sofern wir Latein lernen, und nehmen das als eine historische Quelle wahr. Und ich denke, wir tun das zu Recht. Und der Vergleich mit anderen historischen Quellen verifiziert, das heißt bestätigt dann auch die Aussagen oder falsifiziert sie. Es gibt ja auch Irrtümer da drin. Aber das ist die Quellenlage. Wie sieht es nun bei den Berichten über Jesus aus? Wir sind beim Neuen Testament in einer historisch einmaligen Situation. Es gibt vom Neuen Testament über 24.000 Handschriften. Über 24.000. Davon die meisten in Übersetzung und über 5.300 in der Originalsprache Griechisch. Über 5.300. Das ist im Vergleich zu aller antiken Literatur einmalig, exorbitant einmalig. Die älteste erhaltene Quelle, man streitet sich ein bisschen darüber, Carsten-Peter Thiede hat da ein Buch veröffentlicht über eine Quelle, die schon im Jahr 50 nach Christus datieren soll, aber das älteste unumstrittene Bruchstück eines Teils des Neuen Testamentes datiert etwa um das Jahr 125 nach Christus, das sogenannte John Ryland Papyrus. Interessanterweise ein Teil des Johannesevangeliums, ein Ausschnitt aus Johannes 18, in Ägypten gefunden. Das war damals schon Altpapier. Johannes hat das Evangelium wahrscheinlich verfasst in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Es war also schon durch die Türkei über Palästina bis nach Ägypten gewandert und schon Altpapier. Und in diesem kleinen Fitzelchen Papier, da stellt Pilatus gerade die Frage, was ist Wahrheit? Das finde ich sehr interessant. Ich glaube ja, dass Gott sehr viel Humor hat. Und dies ist so ein Grund, warum ich das glaube. Unter anderem auch, weil er uns so geschaffen hat, dass wir den auch haben und verstehen können. Was ist Wahrheit? Dieses unumstritten älteste Dokument des Neuen Testamentes geht etwa bis auf 40 oder 30 Jahre an das Original heran. Man geht davon aus, dass das Johannesevangelium so gegen Ende des ersten Jahrhunderts verfasst wurde, vielleicht auch früher. Es gibt da auch unterschiedliche Theorien. Wir haben also uralte Quellen, die uns ganz nah an die Originale heranbringen. Und selbst wenn man jetzt all diese Handschriften verlieren würde, alle diese Dokumente verlieren würde, könnte man trotzdem das Neue Testament noch rekonstruieren. Und zwar haben die ersten Christen das Neue Testament so oft zitiert in ihren verschiedenen Schriften, dass man es aus diesen Zitaten weitgehend zusammenbasteln könnte. Es hat sich mal jemand die Mühe gemacht, nur 6 christliche Autoren, die zwischen den Jahren 150 und 350 nach Christus geschrieben haben, zu untersuchen und die neutestamentlichen Zitate zu zählen. Er ist auf eine Anzahl von 36.289 NT-Zitaten gekommen. Man könnte also aus dieser Sicherungsdiskette sozusagen das Neue Testament weitgehend wiederherstellen, wenn die anderen Handschriften verloren gehen sollten. Aber auch das ist unmöglich, denn sie liegen in ganz vielen Archiven, in vielen Bibliotheken auf der ganzen Welt verteilt. Wir sind bei unserer Suche nach der historischen Wahrheit über Jesus von Nazareth in einer außergewöhnlichen, glücklichen Lage. Es gibt in Bezug auf keine andere Person eine solche Überlieferungsdichte und Überlieferungsnähe, wie sie bei Jesus besteht. Die historische Forschung heute zweifelt nicht daran, und das gilt durch die Bank für alle seriösen Theologen, ganz egal, ob sie Atheisten sind, es gibt ja auch unter den Theologen manche Atheisten, aber es ist ganz egal, wer sie sind. Die Theologen sind sich heute darin einig, dass die Berichte über Jesus alle im ersten Jahrhundert verfasst worden sind. Und man geht davon aus, dass es so weitgehender Konsens, dass das Markus-Evangelium das älteste ist, und etwa um das Jahr 70 nach Christus spätestens entstanden ist. 70 nach Christus. Manche Forscher meinen, dass es älter ist. Alle Forscher sind sich einig, dass es erheblich älteres Material enthält. 70 nach Christus ist sozusagen die spätestmögliche Datierung. Gehen wir einmal davon aus, dass das zutrifft. 70 nach Christus. Wenn wir davon ausgehen, was historisch wahrscheinlich ist, dass Jesus etwa im Jahr 30 oder 32 gestorben ist, dann haben wir eine Distanz von 40 oder 38 Jahren. Das ist also etwa so, als wenn heute jemand ein Buch schreiben würde über Ereignisse im Jahr 62, 63 oder 60 bis 63, also um die Zeit, in der ich geboren wurde. Und über Ereignisse, die sehr viele Menschen mitbekommen haben, die sehr aufregend waren, sehr außergewöhnlich waren und für die es viele Zeugen gibt. Da kann man nicht einfach irgendetwas erfinden. Das geht nicht. Selbst wenn man heute etwas schreibt über Dinge, die vor 50 oder 60 Jahren passiert sind, etwa wenn Leute über Dinge, die den Zweiten Weltkrieg betreffen, schreiben, dann gibt es so viele Augenzeugen, dass es nicht möglich ist, einfach etwas zu erfinden, ohne dass ihm sofort widersprochen wird. Und es gab damals viele Augenzeugen. Die Christen legten damals sogar sehr großen Wert auf Augenzeugenschaft. Sie argumentierten damit, dass es hunderte von Augenzeugen gibt. Das können wir mehreren Dokumenten entnehmen. Ich möchte es einmal einer Quelle entnehmen. die auch in diesen besagten Artikeln im Spiegel vorkommt, die dort erwähnt wird als authentische, historische, unbezweifelbare Quelle, die aber leider nicht evaluiert wird. Das heißt, die Autoren haben sich nicht in diesen Text vertieft, obwohl sie ihn dort als authentische Quelle angeben. Es handelt sich dabei um ein Dokument, das etwa im Jahr 55 nach Christus entstanden ist. Wenn wir also von dem Tod Jesu im Jahr 30 ausgehen, dann wäre das eine Distanz von etwa 25 Jahren. Also etwa so, als wenn man heute etwas über das Jahr 1976 schreiben würde. Ein Brief, verfasst von einem Intellektuellen der damaligen Zeit, man würde heute ihn etwa einordnen als Akademiker oder Professor sogar, hochgebildet und scharfer Gegner der Christenbewegung, bis er auf einmal von der Wahrheit des christlichen Glaubens durch außergewöhnliche Umstände selbst überzeugt wurde. Dieser Mann hieß Saulus, nannte sich später Paulus, erst nach dem großen König Saul und dann Paulus, das heißt der Kleine. Man sieht daran, er hat auch eine charakterliche Veränderung durchgemacht. Er schreibt an befreundete Christinnen und Christen in der griechischen Stadt Korinth. Die meisten von uns werden dieses Dokument zu Hause haben, ohne es zu wissen. Es ist Teil des Neuen Testamentes, der erste Brief, der uns überliefert ist, von Paulus an die Korinther und Korintherinnen. Und in dem Abschnitt, den wir heute das 15. Kapitel nennen, Paulus selber hat seine Briefe nicht in Kapiteln geschrieben, genauso wenig wie wir das tun, aber wir können es so leichter finden. In diesem 15. Kapitel, da schreibt er unter anderem folgende Sätze. Vor allem anderen habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, wie es die Heiligen Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und ist am dritten Tag wieder lebendig geworden. So wie es die Propheten vorher angekündigt hatten. Er hat sich dann zuerst Petrus gezeigt, dann den anderen Aposteln. Danach haben ihn mehr als 500 Menschen zur gleichen Zeit gesehen, von denen einige inzwischen gestorben sind, die meisten aber noch heute leben. Und als letzter habe mit Verspätung auch ich selbst ihn gesehen. Ich bin der Geringste unter den Aposteln. Eigentlich bin ich es nicht wert, so genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Niemand zweifelt daran, dass dieser Text tatsächlich geschrieben wurde, um das Jahr 55 nach Christus. Kein Historiker stellt das in Frage. Dass hier ein entschiedener Gegner der Christen selbst Christ wurde und behauptete, es gibt mehr als 500 Menschen, die Jesus, der gekreuzigt wurde, lebendig gesehen haben. Darunter seine engsten Freunde, die ihn jahrelang begleitet haben, die ihn sehr gut kannten, die Tag und Nacht mit ihm verbracht hatten und die haargenau gewusst haben, was passiert ist. Und die genauso gut wie wir heute wissen, dass gewöhnlich auf Friedhöfen nichts Außergewöhnliches passiert. Und selbst wenn man sich dort sehr lange hinstellt, immer noch nichts passiert, außer dass die Blumen und das Unkraut wachsen. Aber dass ein Toter sein Grab verlässt und wiederkommt und lebendig wird, das haben sie nicht geglaubt. Und die Berichte des Neuen Testamentes sind voll von ganz normalen Reaktionen, wie wir sie nicht anders hätten. Dass selbst das leere Grab keinen von ihnen überzeugt, keinen. Die kommen dahin, das Grab ist leer und sie gehen wieder nach Hause und sagen, wir können es nicht erklären. Und selbst als die ersten Menschen sagen, wir sind Jesus begegnet, wir haben ihn gesehen, sagen die anderen, nein, 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 macht keinen Spaß, hört auf zu spinnen, darüber macht man keine Witze. Wir trauern hier. So reagieren sie alle durch die Bank, bis sie selbst Jesus begegnen. Und das historisch Spannende ist, dass es keinen einzigen gibt unter diesen Freunden von Jesus, der sagt, es stimmt nicht. Keiner steigt aus. Keiner. Wir haben ja auch Dokumente der Gegenseite. Und wenn irgendeiner ausgestiegen wäre und sie hatten guten Grund auszusteigen, denn schon bald haben die ersten von ihnen mit dem Leben für diese Botschaft bezahlt, dass sie sagten, Jesus lebt immer noch und wir machen weiter. Keiner ist ausgestiegen. Wenn einer ausgestiegen wäre, dann hätte die Gegenseite ihn sofort auf den Schild gehoben und gesagt, hier, seht, es ist Betrug, es stimmt nicht. Keiner stieg aus, sondern im Gegenteil, diese Fischer, diese einfachen Menschen, machen sich auf den Weg, die brechen auf, die brechen aus ihrer Gesellschaft, um durch die ganze damalige Welt und über sie hinaus zu ziehen und diese verrückte Botschaft weiterzugeben. Und es gibt damals keine Landkarten, sie wussten nicht, wie die Welt aussieht. Es gab damals keinen Langenscheid, sie konnten Fremdsprachen nicht so leicht lernen wie wir. Es gab keine Impfung, es gab keine Flugzeuge, es gab all das nicht, was uns heute das Reisen einigermaßen erleichtert. Aber was würde uns in Bewegung bringen, in ein anderes Land zu gehen und zu sagen, hey, da ist ein Toter lebendig geworden. Mit dem Risiko, dass wir dafür enthauptet, gesteinigt oder gekreuzigt werden. So wie es vielen der ersten Christen passiert ist. Was würde uns in Bewegung bringen, wenn nicht etwas passiert wäre? Wer sich mit diesen historischen Dokumenten und mit diesen Zusammenhängen intensiv befasst, aufrichtig und ehrlich befasst, der wird überzeugt. Das ist meine Auffassung. So jedenfalls ist es vielen Menschen gegangen, zum Beispiel dem englischen Journalist Frank Morrison. Er wollte nachweisen, dass die Auferstehung Jesu historisch nicht nachweisbar, sogar widerlegbar und unhaltbar ist. Frank Morrison ist darüber bei diesen Untersuchungen Christ geworden und hat das Buch geschrieben, Who Moved the Stone? Wer hat den Stein weggerollt? Ebenso ging es dem amerikanischen Anwalt, Buchautor und auch Botschafter der USA, Lew Wallace. Er ist berühmt geworden als Autor des Buches Ben-Hur. Auch er hat sich überzeugen lassen von der historischen Evidenz. Es gibt einen Fachmann, der ist inzwischen gestorben, aber ist der große Fachmann, der für diese Zeit, für die römische Geschichte, er hat sogar den Literaturnobelpreis bekommen für seine Darstellung der römischen Geschichte. Er heißt Theodor Mommsen. Der hat gesagt, die Auferstehung Jesu ist eins der bestbezeugten Ereignisse der Antike. Ich sage es mal mit meinen Worten, die Auferstehung Jesu, die Tatsache, dass hier ein Toter lebendig geworden ist, ist genauso gut bezeugt wie die Kreuzigung Jesu. Kein Historiker zweifelt an der Kreuzigung Jesu. Sie ist unbestreitbar. Die Auferstehung Jesu ist genauso gut bezeugt. Und sie in Frage zu stellen, kann man nicht. Sie in Frage stellen kann man nicht aufgrund von historischen Argumenten, sondern nur aufgrund von weltanschaulichen Argumenten. Nur weil man sagt, es kann so etwas nicht geben, kann man sagen, ich glaube es nicht. Aber das historische Material ist eindeutig. Und wer aufgrund von weltanschaulichen Begründungen sagt, das war nicht so, der gerät in einen Erklärungsnotstand. Denn er muss erklären, was Hunderte von Menschen in Bewegung gebracht hat, was sie veranlasst hat, Haus und Hof zu verlassen, ihr Leben zu riskieren für eine Botschaft, die einfach hirnrissig ist. Was hat sie veranlasst? Was hat diese Jesusbewegung ausgelöst? Meiner Ansicht nach ist der einfachste Grund der, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und durch sein Erscheinen, dadurch, dass er seinen Freunden begegnet ist, sie in Bewegung und grundlegend verändert hat. In Bewegung gebracht und grundlegend verändert hat. Wenn das so ist, wenn die Auferstehung wahr ist, wenn die Jünger zuverlässig darüber berichten, dann heißt das, dass auch die anderen Dinge, die das Neue Testament berichtet, ernst zu nehmen sind. Natürlich kann es auch Erinnerungslücken geben. Natürlich kann es auch Fehler geben. Wenn wir, die wir heute Abend hier sind, einen Bericht schreiben würden über diesen Abend. Jeder. Und wir würden das nachher vergleichen, dann würden die Theologen sagen, es ist völlig widersprüchlich, dieser Abend hat nie stattgefunden. Und so ähnlich geht es manchmal mit dem Neuen Testament, dass man sagt, es sind so viele Perspektiven und da sind so viele Dinge widersprüchlich. Und ich sage immer, ja, das spricht doch gerade dafür, dass die Dinge dann überliefert worden sind in Achtung vor dem, was da steht. Man hat es nicht versucht zu harmonisieren, man hat es so gelassen. Lasst doch ruhig ein paar Fehler darin sein, es ändert doch nichts an der Grundaussage. An dem, was da berichtet wird über Jesus, über diesen einmaligen Menschen. Denn das, was da über ihn berichtet wird, das passt zu seiner Auferstehung. Wie der Punkt auf das I oder unter das Ausrufungszeichen. Das, was er getan hat, das, was er gelebt hat und das, was er gesagt hat. Einmalig. Da wird berichtet von Wundern. Und niemand hat damals bestritten, dass Jesus in der Lage war, außergewöhnliche Dinge zu tun. Seine Gegner haben es nur als Zauberei abgetan. Aber niemand hat es bestritten. Aber Jesus hat nicht gezaubert. Er hat seine Macht nie vorgeführt. Er hat sogar oft Menschen, die er geheilt hat, gesagt, sagt es nicht weiter. Es ging ihm um den Einzelnen. Es ging ihm darum, wirklich zu helfen. Wirklich Menschen zu begegnen. Nicht die große Show abzuziehen, sondern Liebe zu leben. Und das geht immer nur auf du und du. Und er hatte keine Berührungsängste, er hat die Aussätzigen angefasst. Und er saß mit den stolzen Pharisäern zusammen, genauso wie mit den korrupten Zolleinnehmern. Er feierte Partys mit Prostituierten und diskutierte mit Gelehrten. Und wer mit ihm zusammen war und sich auf ihn einließ, der veränderte sich unweigerlich. Die Macht der Person und der Worte Jesu ist unglaublich. Das berichteten die Jünger. Und nie hat ein Mensch vorher und nachher so gelebt und so gesprochen. Bis heute sind seine Maßstäbe unübertroffen. Ich will nur einen nennen. Liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. So provozierend war Jesus. So radikal. Und so richtig. Wenn sich die Welt an seine Ethik hielte, wenn die Menschen ihm nachfolgen würde, dann würde sie sich in ein Paradies verwandeln. Wenn alle so leben würden wie er. Provozierend war auch das, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Er sprach so, als wenn mit ihm selbst Gott die Welt besuchte. Zu einem wildfremden Mann sagt er, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er kennt ihn gar nicht. Er weiß gar nicht, was der gemacht hat. Er hat auch ihm persönlich nichts getan. Die Menschen, die dabei sind, sagen, Wer kann so reden? Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und dann sagt er zu den Leuten, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er sagt zu ihnen, ich bin die Auferstehung. Wer sich mir anvertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er sagt, wer mich sieht, der sieht Gott. Und es sind diese Aussagen, für die Jesus dann getötet wird. Diese Selbstaussagen. Du machst dich selbst Gott gleich, sagen ihm die anderen, und er widerspricht nicht. Der 1963 verstorbene Professor C.S. Lewis aus Cambridge, der hat in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, dazu Folgendes geschrieben. Wir müssen uns entscheiden. Entweder war dieser Mensch Gott, oder er war ein Verrückter, oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten, oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Jesus stellt uns vor eine Entscheidung. Ob das stimmt oder nicht stimmt. Er fordert uns radikal heraus. Das ist wirklich eine Herausforderung. Stimmt's oder stimmt's nicht? Diese ganze Sache mit Jesus. Wenn sie stimmt, dann heißt es, dass diese Welt kein Zufall ist, sondern Schöpfung Gottes. Und dann heißt es, dass dieser Gott, der die Welt gemacht hat, sie besucht hat. Dass er uns so lieb hat, dass er zu uns gekommen ist und uns gezeigt hat, wie man leben kann. Und dann heißt es, dass dieser Gott Liebe gelebt hat bis zum Tod, selbst als seine Geschöpfe ihn gekreuzigt haben. Und dass er nicht aufgehört hat zu lieben, als man ihn zu Tode gefoltert hat. Dann heißt das, dass Gott so ist. Und dann heißt es auch, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Ich arbeite ja im Krankenhaus. Ich habe ganz viel mit Menschen zu tun, die sterben. Ich bin dabei, wenn Menschen sterben. Und ich habe auch sehr viel in dieser Zeit über meinen eigenen Tod nachgedacht. In der allerersten Woche, als ich angefangen habe als Klinikseelsorger, wurde ich auf die Intensivstation gerufen. Da lag ein Mann, 4 Jahre älter als ich, ein Kollege von mir, und starb. Wenn Jesus wirklich lebt, wenn er den Tod überwunden hat, dann heißt das, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nur eine Tür. Jesus sagt, wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er merkt gar nicht, dass er stirbt. Er macht nur die Tür auf und geht durch. Dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Weil wir dann wissen, dass auf der anderen Seite etwas Besseres wartet. Jesus sagt, freut euch drauf, wenn ihr dort gebucht habt. Freut euch, dass eure Namen dort eingetragen sind. Es wird besser, sagt Jesus. Es wird viel, viel besser. Wenn das mit Jesus stimmt, dann ist das so. Dann können wir hier fröhlich leben und Gutes tun, wie Jesus es getan hat. Aber wir müssen an diesem Leben nicht verkrampft klammern. Wir müssen nicht diese Egozentrik leben, die viele Menschen leben oder glauben, leben zu müssen, weil sie keine Hoffnung haben und denken, das ist alles hier. Nein, es ist der Vorfilm und der ist ganz nett. Aber die Hauptvorstellung kommt noch. Wie kann man rausfinden, ob das stimmt? Vielleicht denkt mancher, naja, gut, historisch wahrscheinlich, aber so hundertprozentig sicher ist es doch nur auch nicht. Wie kann ich es rausfinden? Du kannst es rausfinden. Wenn dieser Jesus wirklich lebt, dann kann man ihm begegnen, ganz persönlich. So wie dieser Paulus, der die Christen verfolgt hat, Jesus begegnet ist. So kann man Jesus begegnen, so bin ich selbst auch Jesus begegnet. Und so sind es viele andere Menschen. Zum Beispiel dieser Professor C.S. Lewis, von dem ich gerade eben etwas vorgelesen habe, denn der war lange Zeit, auch schon als Professor, noch gar kein Christ. Einmal schrieb er Folgendes, dass etwas Merkwürdiges an seiner Universität passiert. Unter unseren Studenten gibt es einen religiösen Aufbruch, ausgelöst von einem Dr. Bookman. Er sammelt eine ganze Zahl junger Männer, in Klammern einige sagen auch Frauen, was ich aber nicht glaube, Klammer zu. Verrückt, nicht wahr? Aber was soll man machen, wenn man die Sache unterdrückt, erzeugt man nur Märtyrer. Also er war ganz dagegen. Ein Jahr später schreibt er an einen Freund, fürchterliche Dinge passieren mit mir. Der Geist oder das wahre Ich zeigt eine alarmierende Tendenz, immer personaler und aktiver zu werden und sich zu benehmen, als wäre es Gott. Am besten kommst du spätestens am Montag, sonst könnte ich in ein Kloster eingetreten sein. Und in seinem Buch Surprised by Joy, überrascht von Freude, schreibt er dann, das, was ich so sehr gefürchtet hatte, war schließlich über mich gekommen. Im Sommersemester gab ich nach, gab zu, dass Gott Gott war, kniete nieder und betete. Vielleicht in jener Nacht der widerwilligste Bekehrte in ganz England. Lewis ist wohl einer der meistgelesenen christlichen Autoren, ein sehr witziger, inspirierender Autor. Wenn ihr irgendwo mal ein Buch von ihm zu fassen kriegt, lest es. Es ist toll. Viel Philosophisches, auch einiges an Fiction und Märchen und tollen Argumenten, dass auch das Buch Pardon, ich bin Christ oder Mere Christianity auf Englisch, ein lesenswertes Buch. Man kann Gott begegnen. Ich selbst bin auch Gott begegnet. Ich möchte ganz kurz das erzählen. Als ich ungefähr 13 Jahre alt war, da habe ich gedacht, ich muss es jetzt mal rausfinden. Ich will es einfach rausfinden, ob es mit der Sache mit Gott irgendwas auf sich hat. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das? Wenn ich irgendeinen Pastor frage, dann wird er je nach seiner eigenen mentalen Situation irgendwas Kompliziertes oder Richtiges oder Falsches sagen. Den frage ich lieber nicht. Wenn ich irgendwie ein Buch lese, dann wird es mir langweilig. Also frage ich Gott direkt. Wenn er da ist, hört er mich ja. Ich rede also mit Gott. Gott, gibt's dich? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Nichts passiert. Ich sage Gott, es wäre nett, wenn du es mir zeigen würdest. Amen. Einige Zeit lang passierte nichts. Und dann begann ich verschiedene Erfahrungen zu machen. Kurze Zeit später war ich mit einem Christen zusammen unterwegs im Auto. Damals gab es noch den R4, der fuhr noch. Und da merkt ihr auch schon, wisst ihr schon, wie die Geschichte weitergehen muss. Wir waren unterwegs von Bremen, wo ich herkomme, nach Hamburg. Auf einmal fällt der Motor aus. Das Auto läuft aus am Straßenrand, bleibt stehen. Wald, weit und breit, kein Mensch, Autos brausen an uns vorüber. Mein Freund Christ sagt, ja, jetzt beten wir. Und ich sage, okay, beten wir. Wir beten, Gott, hilf uns. Er dreht den Zündschlüssel, nichts passiert. Ich gucke ihn an. Er sagt, tja, beten wir nochmal. Ich sage, okay, beten wir nochmal. Gott, hilf uns. Wir beten nochmal. Er dreht den Zündschlüssel um, nichts passiert. Er sagt, naja, vielleicht hat Gott einen anderen Plan. Also, ich denke, wir beten nochmal. Und er betet nochmal. Ich gucke mir das so an. Und dann steigen wir aus dem Auto aus, also Zündschlüssel umgedreht, nichts passiert natürlich. Steigen aus dem Auto aus und da kommt aus dem Wald an der Stelle, wo wir gerade stehen, ein junger Mann heraus. Hätte auch eine alte Oma sein können, das war schon mal ermutigend. Ein junger Mann, obwohl manche alte Omas sich auch gut mit Autos auskennen, aber sie sind sehr selten. Der junge Mann spricht uns an, sagt, hallo, habt ihr ein Problem? Wir sagen, jo. Er sagt, soll ich mal gucken? Wir sagen, jo. Er sagt, ja, dann mach doch mal die Motorhaube auf. Wir machen die auf, der frickelt da so ein bisschen rum. Mein Freund setzt sich wieder rein, ohne Gebet, dreht den Zündschlüssel, Motor an. Wir bedanken uns bei dem jungen Mann, er verschwindet wieder im Wald. Toller Zufall. Toll. Wenn man so als Christ so immer mehr solcher Zufälle erlebt, dann denkt man irgendwann, huch, Moment mal, was passiert da gerade? Aber diese Dinge sind nicht das Entscheidende. Das war so eine erste Erfahrung, die ich beim Gebet damals gemacht habe. Es sind Dinge, die in einem passieren, die viel wichtiger sind. C.S. Lewis beschreibt das hier als der Geist, das wahre Ich. Man merkt, er ringt um die richtigen Worte. Man merkt auf einmal, dass eine Realität, die um mich und in mir ist, dass ich mich ganz anders fühle. Dass ich auf einmal ganz anders werde. Bewusster, einen Frieden in mir habe. Dass ich merke, es wird leichter um mich. So dieses Gefühl, vielleicht erinnert ihr euch, als ihr das letzte Mal in der Schule wart. Den letzten Tag. Erinnert euch mal genau an den letzten Tag in der Schule. Diesen Augenblick, als ihr zum letzten Mal durch die Pausenhalle nach draußen gegangen seid und gedacht habt, das war jetzt das letzte Mal, dass ich in dieser Mistschule war. Und jetzt bin ich draußen. Dieses Gefühl, genau dieses Gefühl. Es fängt etwas völlig anderes an. Ich lasse etwas zurück, etwas Neues beginnt. Das ist erstaunlich. Und diese Erfahrung, Gott ist real, er handelt an mir, er verändert mich, das ist das Stärkste überhaupt. Ich lade euch ein, ich fordere euch heraus, diese Erfahrung zu machen, ganz individuell, mit Gott zu reden und zu sagen, okay, ich will's wissen, ob's stimmt, und mit ihm zu reden. Good. So much for today.